Genannt wurde er liebevoll Bruder Deo Gratias, Bruder Gott sei Dank. Er war ein Bettelmönch im wahrsten Sinne des Wortes. Er wurde zum ersten Heiligen des Kapuzinerordens und in diesem Jahr jährt sich sein Geburtstag zum 500. Mal. Mehrere Gründe also, sich das Leben von Felix von Cantalice einmal genauer anzuschauen, heute am 18. Mai, seinem Gedenktag. Und herzlich willkommen dazu, sagt Ihnen Gabi Fröhlich. Derjenige, der sich für uns, für die Sendereihe Spiritualität bei Radio Horeb, das Leben von Felix von Cantalice einmal genauer angeschaut hat, ist Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim. Herzlich willkommen, Pfarrer Hesse.
Also ich freue mich, ja. Bis ganz persönlich.
Pfarrer Hesse ist uns bei Radio Horeb seit vielen Jahren bekannt als Pfarrer von Türkheim, heute allerdings zugeschaltet aus Kempten im Allgäu. Sie sind dort zu Besuch, aber es ist kein ganz normaler Besuch, sondern, nicht wahr, Pfarrer Hesse, da bahnt sich ein Wechsel an.
Ja, genau. Ich werde ab 1. Oktober hier als Pfarrer in der Pfarrei St. Anton sein und bin gerade hier schon zu Gesprächen und vorbereitenden Akten.
St. Anton, das klingt auch schon etwas franziskanisch, wenn der heilige Franziskaner Antonius gemeint ist. Ist das richtig?
Genau, und der heilige Felix, um den es heute gehen soll, der findet sich hier auch in der Kirche St. Anton in Kempten, sogar mit einem wunderschönen Statue mit Bettelsack, auf dem natürlich Deo Gratias steht. Das hat mich auch ein bisschen motiviert, diese Sendung zu machen, nachdem ich bei meiner neuen Stelle erneut auf den heiligen Felix gestoßen bin, den ich auch in Türkheim in meiner jetzigen Kapuzinerkirche dort, war ja auch einmal ein ehemaliges Kapuzinerkloster in Türkheim, eben da habe ich ihn auf einem Seitenaltarbild und so ist er mir jetzt schon mehrmals begegnet und so hatte ich mich einfach ein wenig entschlossen, ihm ein bisschen zur größeren Bekanntschaft zu verhelfen, wenigstens einmal in diesem Jahr, wo er sein Jubiläum hat.
Also so bleibt es bei der kapuzinischen Umgebung auch,
genau.
Wenn nach 22 Jahren Türkheim, das ist ja wirklich eine lange Zeit, dann ein Wechsel
genau.
Ansteht, aber fühlen Sie sich dann ein bisschen zu Hause weiterhin?
Wohl, gerade auch das war so ein Element, was mich für diese neue Pfarrei ein wenig ermutigt hat, denn hier, das ist eben eine Kapuzinerpfarrei, die bis vor 14 Jahren von Kapuzinern betreut worden ist und ich werde hier auch im Kapuzinerkloster wohnen, das hatte ich im Türkheim nicht so, aber hier darf ich praktisch das ganze Kloster mit übernehmen, das ist nochmal eine besondere Freude oder Herausforderung auch, aber man es gibt die Hauskapelle der Kapuziner zum Beispiel, ganz in ihrem Charakter. Vieles erinnert an die kapuzinische Tradition.
Felix von Cantalice ist ja ein Name, der nicht so bekannt ist, wenn man nicht gerade sich in kapuzinischer Umgebung befindet. Oder hat er doch auch Einfluss gehabt auf Volksglaubenkirche in anderen, sagen wir auch in anderen kirchlichen Gruppierungen?
Ich glaube, dass seine Bekanntheit lediglich etwas gelitten hat in den letzten 50, 60 Jahren. Vielleicht auch 70 Jahren. Man kann es salopp etwas sagen, der heilige Pater Pio hat ihm etwas die Show gestohlen.
Als Kapuziner.
Genau, also bis Pater Pio bekannt geworden ist, war der heilige Felix der bekannteste Kapuziner, weil er eben auch der erste heilige Kapuziner war. Und deswegen hat jedes Kapuzinerkloster normalerweise immer sich darum bemüht, den heiligen Felix bekannt zu machen. Das ist jetzt eben erst durch die Bekanntheit und natürlich auch durch das Zeugnis von Pater Pio den letzten, ja, 50, 60 Jahren, er hat ja schon zu Lebzeiten seine Bekanntheit ausgebaut und dann erst recht seit seiner Heilig- oder Selig- und Heiligsprechung, da ist eben dann der heilige Felix etwas in den Hintergrund geraten.
Das ist ja auch vielleicht ihm nicht ganz arg als Kapuziner, ja,
ja
auch ein Mönch der Bescheidenheit,
Nein.
Aber für uns lohnt es sich, ihn doch wieder auszugraben, denn
genau,
seine
genau.
Geschichte ist
genau.
ja nicht umsonst so gewesen, dass sie die Menschen über viele Jahrhunderte berührt hat. Also wir tauchen nun ein in das 16. Jahrhundert.
Genau.
Felix von Cantalice wurde im Jahr 1515 geboren, also vor 500 Jahren. Und wir hören nun von Pfarrer Bernhard Hesse, was dieser Bettelbruder uns heute auch noch sagen kann.
Genau. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, ich freue mich, heute Nachmittag mit Ihnen auf diesen Heiligen schauen zu dürfen. Tatsächlich etwas ungewöhnlich oder etwas unbekannt. Das Jahr 2015 beschert uns ja gleich drei große Heiligenjubiläen, 500. Geburtstage genauer eigentlich, die in diesem Jahr stattgefunden haben oder finden. Der erste 500. Geburtstag war am 28. März die heilige Teresa von Avila. Der nächste 500. Geburtstag wird der heilige Philipp Neri sein, am 21. Juli. Übrigens ein Freund, ein enger, guter Freund vom heiligen Felix. Und eben der dritte, soweit ich es gesehen habe, auch in, wenn man den Kalender näher anschaut, der dritte 500. Geburtstag im heiligen Kalender in diesem Jahr ist eben der heilige Felix von Cantalice. Sein Geburtstag, ich habe unter anderem auch den 18. Mai als seinen Geburtstag gefunden. Ob das wirklich so war, bin ich mir jetzt nicht mehr ganz so sicher. Auf jeden Fall ist das Jahr definitiv sein 500. Geburtsjahr. Und so haben wir, denke ich, heute an seinem liturgischen Gedenktag, er ist nämlich am 18. Mai 1587 dann in Rom verstorben, haben wir auf jeden Fall heute an seinem Gedenktag allen Grund, auf ihn zu schauen. Mich selber fasziniert der heilige Felix einmal ganz äußerlich, wie schon vorher erwähnt, durch die Bilder, mit denen ich in Türkheim in meiner Kapuzinerkirche dort als großes Seitenaltarbild auf der linken Seite in Kontakt gekommen bin. Zunächst etwas auch faszinierend, wer denn das wohl sei, bis ich mich dann etwas eingelesen habe. Und jetzt hier in St. Anton in Kempten wiederum in einer Statue. Gleichzeitig bin ich die letzten 3 Jahre bei Fußwallfahrten in Italien zweimal an seinem Geburtsort vorbeigelaufen, in Cantalice. Er hat nämlich einen ganz besonderen Geburtsort. Der Ort Cantalice selbst ist zwar wiederum sicher sehr unbekannt, nicht aber die Umgebung dieses Ortes. Cantalice liegt nämlich im Rieti-Tal. Und das Rieti-Tal ist in der franziskanischen Tradition das sogenannte heilige Tal des Franziskanerordens, denn in keinem anderen Tal bzw. näheren Zusammenhang sind so viele franziskanische Heiligtümer eng beieinander wie gerade dort. Es sind genau 4 klassische franziskanische Heiligtümer, die in dieses Rieti-Tal gestreut sind, und jedes dieser 4 hat eine ganz wichtige Stellung in der Tradition der Franziskaner oder Kapuziner und gleichzeitig des heiligen Franziskus. Das bekannteste Heiligtum dürfte sicherlich Greccio sein. In Greccio hat Franz von Assisi ja zum ersten Mal die Krippendarstellung nachstellen lassen mit lebendigen Personen und wollte bewusst sich die Weihnachtsgeschichte auf diese Weise plastisch vor Augen führen. Ein Element, was im Leben des heiligen Felix dann ganz stark wieder vorkommt. Greccio liegt genau gegenüber auf der anderen Talseite. Man muss sich dieses Tal relativ weit vorstellen. Es ist von Seen und Flüssen durchzogen. Und genau gegenüber, ungefähr 20 Kilometer von Cantalice hinweg, aber in Sichtweite, also man kann direkt von Cantalice nach Greccio schauen, liegt eben dieses Heiligtum der Weihnachtsdarstellung, der Krippen in der Tradition des Franziskanerordens. Einige Kilometer weiter südlich dann ist das Heiligtum von Fonte Colombo, in dem der heilige Franz von Assisi nach der Überlieferung seine endgültige Regel niederschrieb, sozusagen sie vom Heiligen Geist diktiert bekam und auf die Weise zu einer richtigen Wiegenort des Franziskanerordens wurde. Er hat dort auch einen sogenannten Sacro Speco, eine heilige Höhle, in der er selbst in Stunden des Gebetes sich immer wieder zurückgezogen hat. Und der dritte Ort liegt ganz nahe, dann schon an Cantalice, nur noch vielleicht gerade mal so 5 Kilometer entfernt, ist dann die sogenannte Foresta, La Foresta, ein eher kleineres Heiligtum, wo aber Franz von Assisi auch in sehr schmerzlicher Stunde verweilt ist, als eine ziemlich schmerzliche, brutale Augenoperation an ihm durchgeführt werden sollte und er dort sozusagen sich auf diese Operation, auf diese schmerzliche Erfahrung vorbereitet hat. Und dann der vierte Ort am Weg, wenn man dann an Cantalice vorbeigeht, nochmal 5 Kilometer weiter kommt man nach Poggio Bustone, das sozusagen den Abschluss dieses Tales Richtung Norden auch bildet. Und dort wird noch heute das Heiligtum der Barmherzigkeit oder der Vergebung verehrt, des heiligen Franz von Assisi. Franz von Assisi war in seinen frühen Jahren einmal dort mit seinen ersten Nachfolgern und Franziskanern und war sich selbst in eine ganz große Not gesetzt, hat sich gesetzt versehen, nämlich ob denn ihm Gott sein früheres Leben, das ja ein sehr turbulentes, ein wildes Leben war, wo er als Jugendlicher, als junger Erwachsener viele frohe Feste gefeiert hat und sozusagen im Saus und Braus gelebt hat, ob ihm Gott wohl dieses Leben vergeben hat. Er hat also sehr stark um die Vergebung Gottes gerungen und dann in diesem Heiligtum von Poggibustone auch einsam im Fels gelegen, in einer Höhle, romantisch, bekommt er von einem Engel die Antwort und auch die innere Sicherheit, eben Franziskus, Gott hat dir vergeben. Und es war für ihn ein ganz wichtiger Moment, letztlich dann auch die Liebe Gottes anzunehmen und aus dieser starken Erfahrung der Barmherzigkeit Gottes weiter zu wirken und Menschen diese Barmherzigkeit Gottes dann eben auch weiter zu zeigen. Man merkt richtig, wie auch das ganze Leben des heiligen Felix von dieser Urerfahrung oder von dieser Tradition auch des heiligen Franziskus geprägt ist. Auch die Regel zum Beispiel des Franziskus, er war ein ganz großer Liebhaber des Gehorsams und er tat alles nur immer im Gehorsam und ihm war es wichtig, dass er ganz genau auch die Regel beachtet hat. Es gab also viele solche Elemente, wo er richtig geprägt war von seinem Heimattal, das auch sehr arm war. Franziskus grüßt auch einmal, als er zum ersten Mal das Tal bei Poggibustone betritt, die Leute mit dem schönen Gruß Buongiorno, buona gente, grüß Gott, ihr lieben Leute. Er hat sich dort auch herzlich aufgenommen gefühlt und so ist es bis heute das große heilige Tal der Franziskaner oder der Franziskustradition. Wenn man heute nach Cantalice kommt als Fußballfahrer, interessanterweise kreuzen sich gerade in diesem letzten Stück zwischen Poggibustone und Rieti gleich mehrere Pilgerwege, mehrere Franziskuswege führen irgendwie alle von verschiedenen Seiten an diesen Orten vorbei und alle gehen auch durch Cantalice hindurch. Sogar ein Pilgerweg des heiligen Benedikt geht an Cantalice vorbei. Das drückt auch aus, dass viele Pilger heute am Geburtshaus, an der Kirche, die neben seinem Haus entstanden ist, die ihm geweiht worden ist, heute vorbeipilgern. So ist es mir eben auch schon zweimal geschenkt gewesen. Ja, schauen wir auf das Leben dieses Heiligen jetzt ein bisschen näher. Schon allein sein Geburtsjahr ist irgendwo ein bisschen faszinierend, ähnlich wie bei Teresa von Avila und eben von Philipp Neri. 1515, wir wissen, zwei Jahre später ist in Deutschland die Reformation ausgebrochen. Das heißt, diese Heiligen sind unserer Kirche geschenkt worden in durchaus harter, schwerer Zeit. Sie war also, unsere Kirche war damals schwer gebeutelt. Auch die Reformation ist ja nicht gerade vom Himmel gefallen. Es hat ja durchaus verschiedenste Missstände gegeben, sodass also Reformbedarf in unserer Kirche sehr wohl vorhanden war. Wenngleich dann natürlich in der Reformation vieles in für uns heute bittere und sicher auch nicht ganz geniale Wege gegangen ist. Aber Gott hat auch gleichzeitig eben mit Heiligen geantwortet. Und das finde ich immer das Schöne. Die eigentlichen Reformatoren unserer Kirche sind ja die Heiligen. Und noch heute helfen uns viele Glaubenszeugen, gerade in der innigen Jesusbeziehung eben unsere Kirche dann letztlich zu erneuern. Eben 1515 geboren als armer Bauernsohn in einer Familie, die sehr fromm gelebt hat. Seine Eltern hatten die bemerkenswerten Namen Santa und Santo. Also seine Mutter hieß Santa, sein Vater Santo, was ja italienisch nichts anderes heißt als die Heilige und der Heilige. Also die Eltern wurden schon mit diesen Namen behaftet. So kein Wunder sozusagen, wenn von der Heiligen und dem Heiligen dann ein heiliges Kind geboren worden ist. Er wuchs dort in seiner Familie geborgen auf und hat gleichzeitig natürlich auch früh den Glauben kennengelernt. Seine Eltern haben ihn auch in dem Katechismus versucht zu unterrichten, wenigstens in einfacher Weise, soweit dies für sie möglich war. Und er hat sich dann früh auch bei Bauern verdungen, um eben dazu zu verdienen, um selber auf eigene Füße zu stehen. So sind seine ersten Lebensjahre von sehr, sehr viel Arbeit geprägt gewesen, bis er dann eigentlich erst im Jahre von 28 Jahren, weiteren 28 Jahren, 1543 in den Kapuzinerorden eingetreten ist. Da ist auch ein Blick auf diesen Orden noch wichtig. Der Kapuzinerorden ist erst in diesen Jahren entstanden. Durchaus nicht ohne Geburtswehen, könnte man sagen. Vielleicht hat der Kapuzinerorden mit einer der schwierigsten Entstehungsgeschichten der älteren Orden unserer Kirche. Meistens steht ja am Anfang einer Ordensgemeinschaft eben auch ein Heiliger oder wenigstens mehrere heiligmäßige Persönlichkeiten, die dann einen Orden auf den Weg gebracht haben. Meinetwegen einigermaßen zeitgleich der heilige Ignatius von Loyola, heilige Franz Xaver mit dem Jesuitenorden oder eben die heilige Teresa von Avila mit der Erneuerung des Karmels. Beim Kapuzinerorden waren zwar auch durchaus Persönlichkeiten da, die ein sehr ernsthaftes Glaubensleben leben wollten, die gleichzeitig aber manchmal auch mit ihren eigenen Grenzen behaftet und sich im Wege standen und einer sogar richtig auf Abwege geraten war. Zuerst gab es also interne Schwierigkeiten in dem Orden, Streitigkeiten über die Ordensführung, Neid, Missgunst. Und so ist dieser Orden ganz früh in schwere Turbulenzen geraten. Am schlimmsten war es just in diesem Jahr 1543, wo Felix in den Orden eintritt. Da ist nämlich der Ordensgeneral, ein Bernardin von Siena hieß er auch, just vorher zum Protestantismus übergetreten gewesen. Und das war nun insbesondere in Italien schon eine mittlere Katastrophe, denn damit stand der ganze Orden im Verdacht der Häresie, dass er praktisch dem reformatorischen Gedankengut anhängen würde. Und es hat einige Jahre gedauert, bis wenigstens der Papst mit seiner Kurie wieder sich davon überzeugen ließ, dass eben der Kapuzinerorden schon noch rechtgläubig ist. Und gerade solche Leute wie Felix oder er selbst insbesondere, die in diesen Jahren dann in den Orden eingetreten waren, haben wesentlich dazu beigetragen, dass der Orden überhaupt überlebt hat. Denn erst dieses Lebenszeugnis, diese Einfachheit, die Schlichtheit von diesem heiligen Felix haben da eine ganz, ganz wichtige Rolle gespielt. Er ist zunächst den klassischen Weg der Ordens eines Kapuzinerbruders gegangen, hat ein Noviziat gemacht und ist dann irgendwann bald nach Rom gekommen, wo er letztlich dann 40 Jahre lang als Bettelbruder gelebt hat. In Rom war dies unter anderem in einer Kirche San Bonifacio, Santa Bonaventura, wo er gewohnt hat, wo auch damals der Kapuzinerkonvent war, in der Nähe des Quirinals. Seine Aufgabe bestand im Prinzip darin, für die Nöte seines Ordens, seiner Gemeinschaft durch Rom zu ziehen und eben die Menschen um Gaben zu bitten. Wie wir das nun generell so wissen, führt das ja dazu, dass nicht alle immer begeistert sind, wenn man angebettelt wird. Er hat es in sehr freundlicher Form getan, aber wie gesagt, manchmal hat es auch dazu geführt, dass die Leute ihn natürlich dann schroff abgewiesen haben, dass sie ihn beschimpft haben, dass sie, nachdem auch der Orden selbst ja nicht im besten Rufe immer stand, dass sie ihm deswegen auch nichts gegeben haben und so weiter. Aber den heiligen Felix hat eben ausgezeichnet, dass er immer dann, wenn er, egal was mit ihm passiert ist, aber auch wenn er unangenehm behandelt wurde, wenn ihm Unrecht geschehen ist oder wenn man ihn eben gar geschlagen hat, immer gesagt hat, Deo gratias, vergelt's Gott, würden wir auf Deutsch heute einfach sagen. Also er konnte auch das Negative immer dankbar annehmen. Ich glaube, da sind wir schon an einem wunderbaren Beispiel, das er uns heutigen Menschen gibt. Immer vergelt's Gott sagen, immer sagen Deo gratias, das fällt uns sicher allen ein bisschen schwer. Gleichzeitig ist es eine wunderbare Lösung für viele unserer Probleme, denn er lehrt uns nämlich darin, dass auch dieses Negative, bis hin sogar zum Bösen, was mir begegnen kann, letztlich, wenn ich es im Glauben annehme, ja geradezu eine Gnade werden kann. Denn gerade darin entwaffne ich ja den anderen, wenn ich eben mich nicht auf die Ebene seines Bösen begebe und ihm nicht Gleiches mit Gleichem vergelte oder mich von seinem Bösen so beeindrucken lasse, dass ich dann beleidigt bin oder eben auf die Weise dann meine Ruhe, meinen inneren Frieden verliere. Der heilige Felix von Candalice lehrt uns da ganz unmittelbar einfach den Menschen in ihrer Armut anzunehmen und Danke, vergelt's Gott, Deo gratias zu sagen. Vielleicht können wir an dieser Stelle schon einmal eine erste Musikpause machen und uns dieses Vorbild des heiligen Felix dadurch ein bisschen in unser Herz eindringen lassen.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Sie hören die Spiritualitätssendung zum 500. Geburtstag von Felix von Candalice, Bruder Deo Gratias, mit Pfarrer Bernhard Hesse, und wir hören nun den zweiten Teil seines Vortrages.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir haben gerade jetzt im ersten Teil schon ein wenig von seinem Zeugnis der Dankbarkeit gehört, das ihm auch diesen Spitznamen Bruder Deo Gratias gegeben hat, Bruder vergelt's Gott. Vielleicht können wir uns damit auch gleich schon fragen, wie schafft man das, wie schaffte Felix das, dass er eben bei allem Bitteren, was ihm so begegnet ist, dankbar blieb. Interessanterweise ist ja auch sein Name, der ihm schon von Kindheit an gegeben war, Felix. Er hat keinen eigenen Ordensnamen bekommen, obwohl das bei den Kapuzinern sehr wohl üblich ist, aber man hat scheinbar selbst im Orden gespürt, dass dieser Name zu ihm passt. Bruder glücklich eigentlich auch, Bruder froh, dass ich eben im Leiden, in den Sorgen und Nöten noch glücklich bleibe. Und da ist sicherlich das Geheimnis auch bei heiligen Felix von Candalice wiederum das Kreuz. Es wird schon berichtet, dass er als Hirtenknabe, er hat ja viele Jahre bei einem Bauern sich auch verdungen, eben immer wieder viele Andachtsstunden vor einem in einem Baum eingeschnitztes Kruzifix verbrachte. Es wird sogar auch bei ihm berichtet, wie es auch bei anderen Heiligen bezeugt ist, dass dann, während er vor dem Kruzifix gebetet hat, teilweise Engel seine Bauernarbeit, das Ackern auf dem Feld übernommen haben. Ähnliches wird ja auch vom heiligen Isidor von Sevilla berichtet, dass also der Engel während dem Gebet dann eben die Arbeit vollzogen hat. Das sollte uns ja nur vor Augen führen, dass wenn wir uns um Gott kümmern, sich Gott auch um uns kümmert. Sein Wort, das auch die heilige Teresa von Avila einmal von Jesus vernommen hat, kümmere du dich um mich, dann kümmere ich mich um dich. Das ist doch ja auch eine Entschuldigung, die wir oft bringen. Herr, ich habe keine Zeit, sozusagen, ich habe Wichtigeres zu tun. Nein, offensichtlich gibt es eben nichts Wichtigeres, als sich mit Christus zu verbinden und dieses zuerst im Kreuz. Seine Jesusbeziehung war ohnehin faszinierend. Sie hat sich wohl in der Jugend schon aufgebaut. Er hat eine sehr direkte Jesusbeziehung gehabt. Es ging sogar so weit, dass er in seinem Gebet eigentlich gar keine großen Gebete brauchte. Sein einziges Gebet war oft nur das Wörtchen Jesus, Jesus, Jesus. Und das hat mich im Lesen schon sehr daran erinnert, dass er damit eigentlich ganz in diese spirituelle Tradition des Jesusgebetes eigentlich eintritt, dass wiederum auch die heilige Teresa von Avila, seine gleichaltrige Zeitgenossin, ähnlich ja gefördert hat, und das uns eigentlich auch vor Augen führt, worum es im christlichen Leben geht. Das Wichtigste ist im gewissen Sinne meine Jesusbeziehung, meine Kreuzesbeziehung. In diesem Schauen auf das Kreuz, im Schauen auf den gekreuzigten Herrn Jesus Christus, ist die Wahrheit des ganzen menschlichen Lebens enthalten. Der heilige Felix von Candalice konnte auch nicht lesen und schreiben. Er hat einmal gesagt, er kennt nur 6 Buchstaben. 6 wird uns vielleicht etwas überraschen. Und er hat dann noch dazu gesagt, 5 rote und einen weißen. Er meinte damit die 5 Wunden Jesu am Kreuz und der weiße Buchstabe, das ist die Jungfrau Maria. Also sein ganzes Lesen, sein ganzes Wissen sozusagen, das er sich angeeignet hat, stammen aus den Wunden des Gekreuzigten und von der Betrachtung und der Verehrung der Mutter Gottes. Und ich glaube, damit sind wir auch schon an einem Punkt bei ihm angelangt, was auch von ihm häufig dargestellt wird, neben der Darstellung mit dem Bettelsack, ist der heilige Felix oft dargestellt, vielleicht sogar noch öfter wie mit dem Bettelsack, mit dem Jesuskind im Arm, das ihm die Jungfrau Maria übergeben hat. Dahinter steht eben jetzt seine Verehrung zur Weihnachtskrippe oder zum Weihnachtsgeheimnis, wie schon anfangs erwähnt. Er wohnt ja gegenüber von Greccio, wo einst Franziskus eben die Krippendarstellung erfunden hat, in Anführungszeichen, oder zumindest von wo aus sie sich in ganz Europa dann vehement verbreitet hat. Also er war genauso wie der heilige Franz von Assisi zutiefst ergriffen von der Demut Jesu in der Menschwerdung, dass eben Jesus ein kleines Kind geworden ist. Und so war er übrigens auch, wenn er in Rom unterwegs war, waren für ihn jedes Kind, das ihm auf der Straße begegnet ist, immer ein Bild für Christus, für den Kind Christus, das Kind Jesus. So hat er auch jedes Kind gerne gesegnet und umarmt, weil er in jedem Kind das Jesuskind sehen konnte. Also er hat eine ganz direkte Jesus-Kind-Verehrung gepflegt. Und so wird eben auch überliefert, dass er in großer Ekstase sich einmal in einem langen Gebet in einer Kirche vor einer Statue der Mutter Gottes eben befand, mit dem Jesuskind im Arm. Und er in seinem Gebet dann eben auch die Mutter Gottes gebeten hat, sie möge ihm doch das Jesuskind einmal sozusagen zureichen, damit er es umarmen kann. Und es wird dann erzählt, dass die Mutter Gottes tatsächlich auf ihm zugekommen ist und ihm das Jesuskind in die Arme gelegt hat. Und das hat sogar ein Bruder beobachtet, der geheim oder ohne dass es Felix bemerkt hat, mit ihm in dieser selben Kirche war. Und dann hat eben Felix dieses Jesuskind eine ganze Zeit lang in seinem Arm halten dürfen. Und der Bruder hat es dann natürlich weiter erzählt und so ist das bekannt geworden. Aber das ist natürlich jetzt eine sehr mystische Überlieferung, die uns vielleicht manchmal als moderne Menschen auch etwas fremd ist, wobei ich durchaus der Überzeugung bin, warum soll der Himmel solche Gnaden nicht gewähren, wenn Menschen sich ihnen entsprechend öffnen. Aber ich glaube, wir dürfen das sowieso auch im geistigen Bereich immer wieder erleben. Das, was uns der Himmel ja eigentlich geben will, ist ja letztlich der Trost der göttlichen Gegenwart Jesu. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was bei der Kommunion passiert. Wenn ich in die Messe gehe und ich empfange den Leib des Herrn, dann empfange ich ja nichts anderes wie den Mensch gewordenen Christus, der sich ganz entäußert, ganz klein gemacht hat. Es ist ja auch bei Franziskus bereits, er hat ja diese Verbindung schon hergestellt und die war auch beim heiligen Felix deswegen ähnlich vorhanden. Franziskus ließ in Greccio in dieser Krippendarstellung, die er eben nachstellen ließ, bewusst von einem Priester dann die Messe feiern, weil er den eucharistischen Herrn just in dieser Krippe sehen wollte. Er wollte genau vor Augen haben, dass in der Eucharistie das gleiche Geheimnis sich vergegenwärtigt wie damals in der Krippe zu Bethlehem. Und dass eben die Mutter Gottes dabei diese entscheidende Rolle spielt. So wie Maria das Jesuskind in Bethlehem geboren hat, sozusagen, so hilft uns die Mutter Gottes auch heute noch, diesen Jesus in unsere Herzen aufzunehmen bei der Kommunion. Wirkt sie sozusagen vom Himmel her gleichsam daran mit, dass wir fähig werden, in ihren Sohn Jesus Christus uns zu verlieben. Und das ist ja immer das eigentliche Ziel des christlichen Lebens, dass wir nichts mehr zulassen wie die wie die Liebe Gottes. Und ich glaube, da ist genau der heilige Felix uns ein wunderbares Vorbild. Er hat es geschafft, immer wieder Jesus ganz in sein Herz aufzunehmen, ihm so lebendig zu begegnen, dass er ihn fast greifen konnte oder wirklich greifen konnte. Und das ist ja eben bei ihm dann auch weiter passiert. Er ist dann in der Lage, in allen Menschen, die ihm begegnen, auf der Straße von Rom, eben gerade auch in den Unangenehmen, denen, die ihn ablehnen, die ihn eben verspotten und so weiter, dass er in ihnen doch den leidenden Christus entdeckt. Und dass er in jedem Menschen, der ihm begegnet, die Wunden Jesu entdeckt. Den verwundeten Menschen, der zwar noch nicht weiß, dass seine Wunden letztlich auch nur die Wunden sind, die Jesus am Kreuz schon getragen hat und in der Auferstehung schon erlöst hat, aber eben gerade darin, dass der Sieg erklärt wird über dieses Böse, indem er im Blick auf diesen Menschen, der jetzt vom Hass vielleicht, von der Ablehnung geprägt ist, eben doch bereits Christus wieder entdeckt, der auch in ihm, wenn auch verborgen, wenn auch verschüttet, gegenwärtig ist, weil er auch ein Kind Gottes ist, wie eben sich der heilige Felix selbst natürlich auch empfunden hat. Also gerade die Verehrung des Leidens war für ihn da eine ganz wichtige Sache, was so weit ging, dass er selbst auch bereitwillig das Leiden annahm. Er hatte also in späteren Jahren oft auch einige schwerere Krankheiten, die ihm auch Schmerzen verursacht haben. Und er weigerte sich eigentlich sogar darum, Gott um Linderung zu bitten. Er sagt einmal, wenn Gott mir Schmerzen schickt, warum sollte ich nicht aus Liebe zu ihm leiden? Er verstand, dass diese Schmerzen bei ihm selbst eigentlich ihn mit Christus ähnlich macht. Und das ist sicher ein Zugang, auch gerade was ich als leidender Mensch immer wieder zu Christus habe. Wenn ich den leidenden Christus verehre, weiß ich, dass der Ähnliches erlitten hat. Man kann Schmerzen ohnehin nie vergleichen. Jeder Schmerz ist in sich wieder individuell. Ich kann nicht sagen, ich leide mehr wie Christus oder Christus hat mehr gelitten wie ich. Aber ich darf jederzeit mich im leidenden Christus wiederentdecken und sehen, dass Christus mit mir leidet. Dass er meine Schmerzen, wie es ja auch im Buch Jesaja schon geheißen hat, im leidenden Gottesknecht, dass er unsere Schmerzen auf sich genommen hat und dieses schöne Wort uns dann geschenkt hat, in seinen Wunden sind wir geheilt. Das war sicherlich auch ein ganz wesentliches Element, was den heiligen Felix von Cantalice in seinem Leben geprägt hat und was er uns eben auch als Zeugnis mitgibt. Es gibt nichts in dieser Welt, was uns letztlich die Hoffnung rauben darf. Insbesondere nicht mehr, wenn wir den gekreuzigten Christus kennen und ihn verehren und aus der Betrachtung des Kreuzes heraus dann auch unsere Kreuze immer besser mit seinem Kreuz vereinen und auf diese Weise dann auch als hoffnungsvollere Menschen, gelassenere Menschen letztlich leben. Das war so ein bisschen die Leidensmystik des heiligen Felix von Cantalice, die sich sicherlich ganz eng mit vielen anderen zeitgenössischen oder früheren oder späteren Heiligen trifft, die letztlich uns alle als Christen immer wieder prägt. Es gibt dann ganz besonders auch noch den fröhlichen Felix von Cantalice, der sich allerlei Späße hat immer wieder einfallen lassen, auch um die Menschen seiner Zeit um sich herum zu erfreuen. Insbesondere hing dies auch zusammen mit seiner Freundschaft, die er mit einigen seiner Zeitgenossen verband. Aber vielleicht bevor wir auf diese Dinge noch schauen, hören wir noch mal einige Takte Musik und lassen uns noch mal den leidenden und den kreuzverehrenden Felix ein wenig nachwirken.
Zum 500. Geburtstag von Felix von Cantalice, Bruder Deogratias, hören Sie nun den dritten Teil des Vortrages von Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb, wir waren jetzt gerade bei seiner Kreuzesverehrung. Aber man könnte jetzt meinen, das wäre dann ja eher wieder ein bisschen ein Heiliger, der mit schmerzverzerrtem Gesicht durch die Welt lief. Das war er eben gerade nicht. Gerade diese Verehrung des Leidens Jesu hat ihn durch und durch von innen her mit Freude erfüllt. Das klingt immer als paradox, aber das war bei vielen Heiligen so, bei ihm auch. Seinem Namen Felix hat er alle Ehre gemacht. Unter anderem eben war er auch ein guter Freund des heiligen Philipp Neri, der ja auch als ein ganz großer Spaßvogel in seiner Zeit galt in Rom. Und so haben die zwei sich öfters auch in Rom getroffen. Felix bei seinen Bettelgängen und eben der heilige Philipp Neri auch bei seinen Seelsorgewegen, die er gemacht hat. Und sie konnten dabei immer einen Spaß miteinander haben und gleichzeitig sich aber auch im Glauben damit gegenseitig stärken. Felix war auch besonders verbunden mit dem Päpsten, einem Papst, oder hat er sogar seine Papstwahl direkt vorausgesagt, nämlich dem Papst Sixtus V. Und auch schon mit anderen Päpsten war er vorher in persönlichem Kontakt. Es gab auch noch weitere Heilige, die ihn gekannt haben, wie der heilige Karl Borromäus. Obwohl er doch ein zutiefst einfacher Bettelbruder war, waren so viele Menschen von ihm berührt, von seiner inneren, lockeren Freude, die man ihm abgenommen hat, weil man wusste, dass sie mit seinem Leben übereinstimmt. Faszinierend auch sein Tod im Jahre 1587. Es war ein Riesentriumphzug, gerade auch sein Leichenzug. Kardinäle und selbst der Papst selbst haben an seiner Beerdigung teilgenommen, weil sie ihm die letzte Ehre erweisen wollten. Man muss also nicht unbedingt berühmt werden, um sozusagen dann vom Papst oder von Kardinälen geehrt zu werden. Es genügt völlig, wenn man seine Berufung entdeckt. Manche Menschen denken sich vielleicht, ich bin in dieser Welt doch nicht bedeutend, mich braucht man nicht. Manche haben deswegen vielleicht auch ein bisschen Minderwertigkeitskomplexe. Aber gerade bei Felix kann man sehen, wie Gott aus einem ganz, ganz einfachen Menschen, der auch nie etwas Berühmtes jetzt von seiner Stellung her geworden ist, der blieb, was er war, er blieb ein Analphabet, er blieb ein ungebildeter Bettelbruder, aber durch seine Art, die er nach draußen gelebt hat, vor allem durch seine starke Zuwendung zu den Menschen und zu den Armen und natürlich vor allem zu denen, die nicht so freundlich waren, hat er viele Herzen gewonnen und damit letztlich sogar eben die Kirche seiner Zeit damals geprägt. Und genau dieses Beispiel war dann von enormer Bedeutung für den Kapuzinerorden, wie anfangs schon erwähnt, eigentlich erst mit der Heiligsprechung des heiligen Felix, dem ging die Seligsprechung bereits Jahre 1625 voraus, also das waren immerhin noch gerade mal so fast 40 Jahre nach seinem Tod, ist er selig gesprochen worden. Da hat es eine Weile gedauert, bis die Heiligsprechung kam, Jahre 1712. Aber erst in dem Moment, als Felix selig und heilig gesprochen war, hatte der Kapuzinerorden dann auch insgesamt seine Stellung in der Kirche gefunden. Und er wurde dann auch in der Folgezeit zu einem der produktivsten Orden in der Weltkirche, was die Heiligen anbelangt. Das ist faszinierend, wenn man dann beobachtet, wie viele Heilige nach dem heiligen Felix von Cantalice in diesem Orden den Weg zur Heiligkeit gefunden haben. Viele sind uns sicherlich heute nicht so bekannt, aber wenn man eben dann denkt an den jüngeren, den letzten großen Heiligen der Kapuziner, den heiligen Pater Pio, dann merken wir, welch große Tradition da durch den heiligen Felix eröffnet worden ist. Und das hat eben diesem Orden dann auch zu einer ganz großen Anziehungskraft verholfen. Er wurde letztlich dann auch in den nächsten Jahren, noch im 16. und im 17. Jahrhundert, zu dem großen Erneuerungsorden unserer Kirche. Zusammen mit den Jesuiten und den Karmeliten gelang es den Kapuzinern ganz besonders in dem von der Reformation doch ziemlich mitgenommenen Mitteleuropa dann eben Erneuerung im Glauben und in der Nachfolge Jesu auf den Weg zu bringen, ganz besonders auch Bayern und Deutschland hat davon sehr profitiert. Ab dem Beginn des 17. Jahrhunderts kamen ja die Kapuziner dann auch eben über die Alpen und haben in unseren Landen dann, denke ich, über viele Jahrhunderte sehr segensreich gewirkt. Und deswegen auch den heiligen Felix an allen Orten immer wieder hoch verehrt, weil er ihr großes Vorbild war, diese Volksnähe auch zu leben. Die Kapuziner haben ja bis heute tun sie es nicht mehr so ganz direkt, aber haben sie sich diese Betteltradition auch erhalten. Ich weiß es aus Türkheimer Geschichte auch, dass die Kapuziner durch das Betteln immer auch eine sehr große Volksnähe hatten, weil sie halt zu den Leuten beim Betteln auch in die Häuser gekommen sind und durch dieses Betteln auch immer Seelsorge betrieben haben, zumal es ja nicht immer gerade ein Schaden ist, wenn man Menschen um Hilfe bittet. Das ermöglicht ihm ja oft auch dann, dass er selber etwas Gutes tut. Das Betteln in diesem Sinne für den Glaubensdingen hat ja auch die Folge, dass ich einem anderen ermögliche, in seinem Leben mal ein gutes Werk zu tun. Und das macht ihn wieder froh, das macht ihn wieder glücklich. Darum ist ja gerade so ein Vorgang, wie es der heilige Felix über Jahre getan hat, durchaus auch von einem großen seelsorgerlichen Wert. Ich möchte euch jetzt noch einladen, dass wir miteinander das Tagesgebet vom heiligen Felix heute beten, das ein wenig auch zum Ausdruck bringt, was er gelebt hat, und uns an ihm ein wenig ein Vorbild nehmen, dass wir auch in dieser schlichten Einfachheit unsere Berufung leben, dass wir verstehen, dass Jesus alles wert ist und dass er uns hilft, auch alles zu tragen, was in unserem Leben vielleicht schwer ist, vor allem, dass wir es mit Dankbarkeit annehmen. Deo gratias, vergelt's Gott, das sollte auch ein Wort sein, das uns allen gern und gut und immer häufiger über die Lippen kommt. Es hilft uns letztlich auch zu entdecken, dass in allem, auch in dem Negativen, immer noch mit im Blick auf das Kreuz eine Gnade Gottes enthalten ist. So beten wir. Gott, du hast den heiligen Felix der franziskanischen Gemeinschaft und der ganzen Kirche als ein Beispiel evangelischer Einfalt und heiligen Lebens gegeben. Lehre uns, seinem Beispiel zu folgen, damit Christus uns allen, alles in allem sei und sich unsere Liebe zu ihm in der Sorge um seine Brüder und Schwestern erweise. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
Amen.
Wenn Sie den heiligen Felix einmal besuchen wollen, wie gesagt, der Geburtsort liegt im Rätital, aber sein Leib, seine Reliquien findet man in Rom, in der Kirche Santa Maria della Concessione dei Cappuccini, also der Kirche der unbefleckten Empfängnis Mariens eigentlich, die sich in der Via Veneto in Rom befindet. Also er ist eigentlich im Zentrum, im Stadtzentrum von Rom relativ gut zu finden. Und da kann man dann, denke ich, auch ihn nochmal ganz unmittelbar verehren. Vielleicht gerade in diesem Jubiläumsjahr einmal einen Grund, vielleicht auch nach Rom zu fahren. Oder im nächsten Jahr, wenn der Papst das Heilige Jahr ausgerufen hat, kann man ihn vielleicht einmal mit besuchen. Er vermittelt uns sicher auch viele Gnaden.
Ein herzliches Dankeschön geht an Pfarrer Bernhard Hessetz für seinen Vortrag zum heiligen Felix von Cantalice, genannt Bruder Deo Gratias. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, anrufen möchten und noch Fragen haben zu Bruder Deo Gratias oder Sie haben vielleicht eine besondere Beziehung zu ihm und möchten uns davon berichten, dann können Sie gerne anrufen unter der Hörernummer 089 517 008 008. Noch einmal 089 517 008 008. Zum 500. Geburtstag haben wir die Spiritualitätssendung gestaltet über Felix von Cantalice, genannt Bruder Deo Gratias. Wir haben den Vortrag dazu gehört von Pfarrer Bernhard Hesse aus Türkheim. Herzlichen Dank Ihnen, Pfarrer Hesse. Und ich begrüße Frau Cornelia. Sie ruft uns aus Bad Bergach an. Grüße Sie. Hallo?
Ah, hallo.
Frau Cornelia, wir hören Sie.
Ja. Mich würde interessieren, ob denn überliefert ist, warum der heilige Felix in den Kapuzinerorden eingetreten ist, obwohl er ja noch sehr jung war und der Franziskanerorden doch eigentlich von der Lage her irgendwie näher lag. Gibt es denn dafür eine Erklärung?
Ja, ja, sehr wohl. Und zwar simpel, weil er der Strengere war und weil er, und Felix wollte, er hat immer das Motto gehabt, entweder Kaiser oder nichts. Also sozusagen entweder gleich das Größte oder ja, gar nicht. Mhm. Und so hat er damals eben den strengsten Orden gesucht. Und als solcher galt der Kapuzinerorden,
so,
der eben versucht hat, das franziskanische Ideal am radikalsten umzusetzen. Das war auch der Grund für die Gründung dieses Ordens. Ursprünglich hatten die ein strenges Ordensideal, sind dann zwar in Konflikt geraten mit den anderen franziskanischen Gemeinschaften, also da gab es heftige Auseinandersetzungen, aber weil er eben der Strengste war, hat ihn Felix angezogen. Außerdem war zufällig, oder nicht zufällig, aber an dem Ort, wo er bei den Bauern gearbeitet hat, war eben auch schon eine der frühen Niederlassungen der Kapuziner. Das heißt, er hat sie schon sehr früh kennenlernen können.
Ah, okay. Ja, da danke ich Ihnen, denn ich kenne den heiligen Felix auch durch die Jesuskind-Verehrung.
Ja,
und da
genau,
danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich für Ihren Vortrag.
Bitteschön, gern geschehen, ja.
Ja, vergesst
alles
Gott.
Gute.
Gott. Wiederhören.
Gott, alles Gute nach Bad Bergach. Frau Cornelia, danke schön für Ihren Anruf und Frau Schröttke ruft uns aus Mönchengladbach.
Herr Schröttke
ruft uns aus Mönchengladbach. Herzlich willkommen.
Ja, ich habe jetzt keine Frage zum Felix, sondern ich finde das wunderbar. Da wollte ich mich bedanken für die Art und Weise, wie Sie das eingeleitet haben über die Zustände der Kirche und speziell des Ordens und wie Gott darauf antwortet mit Heiligen. Und zwar in dem Zusammenhang, wenn ich das so darlegen darf, dass wir, also ich in der Diaspora, also nachdem ich einen sehr, sehr Eucharistie-Fromm-Priester hatte, einen Geistlichen hat, der das alles in Frage gestellt hat, also so eine Art dieser Bildersturm, der dann jetzt ja die über uns hinweggefegt ist.
Mhm.
Und man merkt ganz, ganz deutlich, dass die Verbundenheit mit den Heiligen, mit den sozusagen mit den Brüdern und Schwestern, die im Glauben uns vorangeschritten sind, nur das den Glauben bewahrt.
Ja.
Also ich habe das, war der eigentliche Gedanke, mal vor 15 Jahren ein Schreiben des Kardinal Höffner in die Hand bekommen, wo er ausgeführt hat, wie nach dem Konzil immer mehr Berufung auch schon geweihter Priester aufgegeben haben.
Yeah.
Und das alles eben durch diese Gleichmacherei, sag ich mal fast. Ich muss ja nicht ins Detail gehen. Und tatsächlich sich wieder zu besinnen auf die Heiligen und der Benedikt hat es ja dann mit dem Pfarrer von Ars gemacht, mit dieser Schlichtheit. Und mit diesem, dass Gott, auch wenn wir noch so viel lernen oder studieren, dann immer noch ein Quäntchen Wunder zur Verfügung hat, die Dinge so zu leiten, wie es dann richtig geht.
Genau.
Soll. Das ist das, was ich also da raushören konnte dann. Da musst du gar nicht viel machen, außer eben glaubwürdig bleiben, diese Heilige.
Genau.
Ja. Das wollte ich damit eingeben und danke.
Dankeschön,
für.
Herr Schlichter.
Und da ist gerade meiner Beobachtung nach auch der Kapuzinerorden wirklich eine Fundgrube für die Heiligen. Also ich bin selber sehr fasziniert gewesen durch das Gehen dieser Pilgerwege, Franziskusweg, Benediktuswege, die jetzt, bin jetzt 3 Jahre nacheinander, Pilgerwege da rund um Assisi und in Umbrien und Latium gegangen. Und wie viele Heilige aus dem kapuzinisch-franziskanischen Umfeld man dort findet, mit welch starken Zeugnischarakter. Das hat mich sehr, sehr stark fasziniert und das ermutigt mich auch heute, weil ich eben gerade auch, wir tun immer so dieses Wunderbare so weg. Es geht nicht um die Wunder, aber es geht sehr wohl darum, dass ich die Macht Gottes eben direkt auch heute erwarte und mir klar bin, dass Gott gerne bereit ist, auch einzugreifen in unser Leben, wenn wir es zulassen. Und diese Heiligen sind immer Leute gewesen, die einen unverschämten Vertrauen auf Gott hatten, die immer diese Radikalität dieser Jesusbeziehung gelebt hat. Und ich denke, an dem Punkt sind sie absolut zeitlos, wo sie uns immer wieder erinnern, zu jeder Zeit können Menschen unwahrscheinlich viel von Gott erwarten. Hauptsache, sie vertrauen. Hauptsache, sie entwickeln diese Du-Beziehung zu Christus.
Mhm. Ja. Zeitlos ist auch gewesen der heilige Felix von Cantalice, Bruder Deogratias. Wir haben gelernt von Pfarrer Hesse, er war der bekannteste Heilige des Kapuzinerordens, bis Pater Pio dann eben auf die Bühne trat und eben ihn in der Popularität dann noch überboten hat. Aber es war schön, dass wir ihn heute zu seinem Gedenktag am 18. Mai und zum 500. Jahrestag seiner Geburt, also 500. Jahr nach seiner Geburt, ganz genau den Tag wissen wir ja nicht, dass wir da noch einmal über den heiligen Felix von Cantalice nachgedacht haben, der vom Volk genannt wurde, Bruder Deogratias, Bruder vergelt's Gott, Bruder Gott sei Dank. Also vielen Dank, Pfarrer Hesse, dass Sie das für uns gemacht haben.
Bitteschön.
Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, nicht ohne Ihnen noch einen möglichen CD-Mitschnitt der Sendung ans Herz zu legen. Den können Sie bestellen unter 08328 921 120. Und selbstverständlich nachhören können Sie diese Sendung auch im Internet unter www.horeb.org. Ich verabschiede mich an dieser Stelle. Gabi Fröhlich ist mein Name und ich möchte Pfarrer Hesse bitten, uns noch seinen priesterlichen Segen mit in den Nachmittag zu geben.
Gerne, gerne. So beten wir. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde erschaffen hat.
Es segne euch und alle, die euch anvertraut sind, der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen. Heiliger Felix von Cantalice,
bitte
für uns. Amen.